SRF 3.
Die britische Premierministerin hält sich mit Brexit-Details auch im neuesten Interview bedeckt. Der aufmerksame Zuhörer vernimmt aber interessante neue Töne. Polizisten riskieren in der Schweiz im Einsatz zunehmend Kopf und Kragen. Der Polizeiexperte macht milde Gerichtsurteile mit dafür verantwortlich. Der israelische Ministerpräsident sieht sich neuen Vorwürfen ausgesetzt. Er soll einen Kuhhandel mit einem Zeitungsverleger gemacht haben. Morgen gibt es teils 10 Hochnebel mit einer Obergrenze um 900 Meter. In den Alpen und im Süden scheint großzügig die Sonne. Info 3 heute mit Isabel Meissen. Der Brexit nöchelt, wie wir auf Mundart sagen würden, will heißen, er kommt stetig näher. In weniger als 3 Monaten will die britische Regierung ihr formelles Austrittsgesuch in Brüssel einreichen. Höchste Zeit, die Austrittsstrategie zu konkretisieren. Das erhofften sich viele vom ersten Interview von Premierministerin Theresa May in diesem Jahr. Auf Sky News war das. Bisher ist sie in dieser Sache immer äußerst vage geblieben. Daher hat Großbritannien-Korrespondent Martin Alliot besonders gespannt zugehört.
We will be able to have control of our borders, control of our laws. This is what people were voting for on the 23rd of June. But of course we still want the best possible deal.
Kontrolle der Einwanderung, Kontrolle über die Gesetzgebung und die Justiz. Dafür hätten die Briten am 23. Juni gestimmt. Aber natürlich auch die bestmöglichen Handelsbeziehungen. Das ist die neue Formel aus dem heutigen Interview der britischen Premierministerin Theresa May.
I think that the best possible deal for the UK will also be a good deal for the EU.
Das beste Resultat für die Briten sei auch gut für die EU. The best possible deal ersetzt die ursprüngliche Formel.
Brexit means Brexit. And we're going to make a success of it.
Brexit bedeutet Brexit und sie werde das zur Erfolgsgeschichte machen. Im Dezember überraschte May ihre Zuhörer mit einer Variation.
People talk about the sort of Brexit that there is going to be. Is it hard, soft? Is it grey, white? Actually, we want a red, white and blue Brexit. That is the right Brexit for the United Kingdom.
Harter oder weicher Brexit, weiß oder grau, sie wolle einen rot-weiß-blauen Brexit in den britischen Nationalfarben. Maßgeschneidert also. Jene, die heute konkretere Angaben erwarteten, mussten tief schürfende linguistische Analysen betreiben.
Often people talk in terms as if somehow we're leaving the EU, but we still want to kind of keep bits of membership of the EU. We're leaving, we're coming out, we're not going to be a member of the EU any longer.
Manche Leute wollten austreten, aber immer noch Bestandteile der Mitgliedschaft bewahren, mitnichten. Das Land werde die EU verlassen. Das verheißt nichts Gutes für die vollberechtigte Teilnahme am Binnenmarkt. May bestätigte das, wiederum verklausuliert.
The outcome is a really good, ambitious trade deal for the UK with the European Union.
Am Ende werde das Vereinigte Königreich einen guten, ehrgeizigen Handelsvertrag mit der EU haben. Die Ergründung der britischen Fernziele erinnert an das Unterfangen, Quecksilber mit einer Gabel aufzuspießen. Zu diesem Schluss kam letzte Woche auch der britische EU-Botschafter und warf das Handtuch. Zwischen den Zeilen allerdings lässt sich herausfiltern, dass die Briten bereit sind, aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion auszutreten. Der bilaterale Weg ohne Freizügigkeit nimmt Formen an.
In die Nachrichtenredaktion zu Ueli Zindl. In Jerusalem sind bei einem Anschlag mit einem Lastwagen mindestens 4 Menschen getötet worden.
Laut dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu gibt es klare Hinweise, dass der Mann Unterstützer des sogenannten Islamischen Staates sei. Der Täter wurde nach der Tat von israelischen Soldaten erschossen. Er stammte aus dem arabischen Ostteil Jerusalems. Bei dem Anschlag wurden 15 weitere Personen verletzt, wie Nachrichtenagenturen und israelische Medien berichten. In der Nähe der syrischen Hauptstadt Damaskus hat die Armee eine Militäroperation begonnen, um die von Rebellen kontrollierten Wasserquellen zurückzuerobern. Der Einsatz sei am Morgen gestartet worden, hieß es aus syrischen Militärkreisen. Die Opposition berichtet von erneuten Gefechten und Luftangriffen im Baradatal. Die Wasserversorgung von Damaskus funktioniert seit Weihnachten nicht mehr, wofür sich Rebellen und Regierung gegenseitig die Schuld zuschieben. Im Kanton Uri ist bei einem Lawinenunglück ein Skifahrer ums Leben gekommen. 2 weitere wurden verletzt, wie die Urner Kantonspolizei mitteilt. Die drei Kids gehörten zu einer Gruppe von 5 jugendlichen Skifahrern. Sie seien am Samstagnachmittag im Gebiet Gemsstock abseits der Piste unterwegs gewesen. Während der Abfahrt habe sich die Lawine gelöst und 3 Personen mitgerissen. An der Tour de Ski ist der Schweizer Dario Colonia Gesamtdritter geworden. Sieger wurde der Russe Sergei Ustjugow. Colonia erreichte damit zum 2. Mal den 3. Gesamtrang nach 2010. 3-mal ging er als Sieger des Langlauf-Etappenrennens hervor. Bei den Frauen klassierte sich Nathalie von Siebenthal als Gesamtachte. Siegerin wurde die Norwegerin Heidi Weng. Das Wetter am Montag liegt im Flachland und teilweise in den Alpentälern Hochnebel mit einer Obergrenze um 900 Meter. Er löst sich stellenweise auf. Außerhalb und über dem Nebel scheint die Sonne. Die Höchstwerte liegen bei 0 Grad. Im Süden gibt es viel Sonnenschein bei 6 Grad.
Info 3 Abend.
Der Polizistenberuf wird immer gefährlicher. Nicht nur in Einzelfällen wie letzte Woche im appenzellischen Rehtobel, wo 2 Polizisten angeschossen und schwer verletzt wurden. Das Problem reicht weiter, wie etwa diverse Untersuchungen und Statistiken heute in der Sonntagspresse zeigen. Auch der ehemalige Basler Polizeikommandant und Lehrbeauftragte für Polizeifragen Markus Mohler bestätigt das. Dem Ruf nach schärferen Gesetzen erteilte er aber eine Absage. Lukas Schmutz.
Über die letzten Jahre sind die Fälle von Gewalt gegen Polizisten signifikant angestiegen. Für Markus Mohler, den Polizeiexperten, handelt es sich um ein doppeltes Phänomen.
Es ist zweifellos zunächst eine quantitative Veränderung und dann hat es aber in der sogenannten Szene doch auch zu einer qualitativen Verschlechterung geführt, indem mit Instrumenten, auch mit Pyros oder Stahlkugeln, Flaschen und so weiter gegen Polizisten vorgegangen wird. Das ist eine qualitative Verschlimmerung der Form der Gewalt.
Mohler meint jedoch, dass das Phänomen nicht auf die Polizeiarbeit allein beschränkt sei. Es stehe in einem sehr viel größeren Zusammenhang.
Was sicher festzustellen ist, das ist eine Relativierung der gesamten Rechtsordnung durch verschiedenste Kreise in der Schweiz.
Mohler meint, diese Relativierung von Respekt für das Recht sei zum Beispiel offensichtlich im Automobilverkehr festzustellen. Der Respekt für Verkehrsregeln sei am Einbrechen. Aber das gehe noch sehr viel weiter. Selbst die Justiz trage dazu bei. Das sehe man exakt im Bereich der Rechtsprechung bei Gewalt gegen Polizei sehr klar. Er sagt, die abschreckende Wirkung der Gesetze werde durch
ausgesprochen milde oder eben nicht mehr spürbare, in der Praxis nicht mehr spürbare Strafen weggenommen.
Das findet Mohler fatal und insofern kann er die nun laut gewordene Kritik des Polizeibeamtenverbandes an den Justizbehörden nachvollziehen. Auch die Verbandspräsidentin Johanna Bundi-Riese sagte gegenüber der Sonntagszeitung, die Staatsanwälte und die Richter seien in den Verfahren zu lasch. Mohler meint aber deshalb jetzt nach schärferen Gesetzen zu rufen, sei voreilig. Er sagt, eine Mindeststrafe für Übergriffe gegen Polizisten, wie sie jetzt von rechten Politikern gefordert werde, sei zwar durchaus denkbar, aber er meint, dass mit einer
etwas strengeren Anwendung der bestehenden Rechtsgrundlagen im Strafgesetzbuch die gleiche Wirkung erzielen könnte.
Die konsequentere Anwendung des bestehenden Rechts ist also für Mohler das Wichtigste im Umgang mit der zunehmenden Gewalt gegen Polizisten. Die zu große Milde bei Urteilen hängt nach Mohler damit zusammen, dass den Staatsanwälten und Richtern oft die konkrete Vorstellung fehle, was im Alltag der Polizisten abgehe. Deshalb fände es der ehemalige Polizeikommandant Mohler sinnvoll,
wenn die Polizeileitung die zuständigen Staatsanwälte und Strafgerichtspräsidenten einlädt, einmal auf Patrouille zu gehen, nachts mit der Polizei, damit sie im Maßstab 1:1 sehen, wie es eigentlich zugeht.
Das sei zwar sicher weit davon entfernt, das komplizierte gesellschaftliche Problem zu lösen, aber es sei zumindest ein konkreter Ansatz zu einer Verbesserung der Situation im Alltag von vielen Polizeibeamten.
Info 3 Abend.
Eine Hand wäscht die andere. Das ist natürlich ein Stück weit normal, aber brisant, wenn es sich um die Hände eines Ministerpräsidenten und die eines Verlegers handelt. Was die Zeitung Haaretz meldet, wirft daher ein sehr schlechtes Licht auf Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, auch oder gerade weil er nicht zum ersten Mal unter Korruptionsverdacht steht. ARD-Korrespondent Peter Kapern hat die Details.
Er hat mit dem Verleger der Zeitung Yediot Ahronot, Arnon Moses, über ein für beide Seiten profitables Geschäft verhandelt. Yediot Ahronot ist für ihre kritische Berichterstattung über Benjamin Netanyahu bekannt. Gleichzeitig musste das Blatt Auflagenverluste verkraften, seit Sheldon Adelson, ein US-amerikanischer Casino-Mogul und Freund von Netanyahu, in Israel ein kostenloses Boulevardblatt mit dem Titel Israel Hayom verteilt. Der Deal, den Netanyahu und Moses besprochen haben, sollte so aussehen. Yediot Ahronot berichtet künftig freundlicher über den Regierungschef und dafür sorgt Netanyahu dafür, dass die Reichweite des kostenlosen Boulevardblatts Israel Hayom eingegrenzt wird. Und die Polizei hat Mitschnitte dieser Gespräche. Das berichtet die Tageszeitung Haaretz in ihrer heutigen Ausgabe. Am vergangenen Donnerstag ist Netanyahu im Rahmen seines zweiten Verhörs zum ersten Mal mit den Tonbandaufzeichnungen konfrontiert worden. Anschließend zeigte sich sein Anwalt Jakob Weinroth dennoch gelassen. Nachdem ich die Antworten des Premierministers auf die Fragen der Polizei gehört hatte, blieb ich ruhig, denn hier handelt es sich nicht um Gelder, auch nicht um Leihgaben oder auch nicht um etwas, was irgendeinen Gesetzesverstoß darstellt. Ich bin mir sicher, dass jedem, der die Antworten des Ministerpräsidenten hört, sofort klar ist, dass kein Verdacht auf irgendeinen Gesetzesverstoß besteht. Der Generalstaatsanwalt Avijay Mandelblit allerdings hat sich zu Case 2000 noch nicht geäußert. Der hat außerdem auch noch Case 1000 auf dem Tisch. Die Annahme von Geschenken reicher Gönner. Netanyahu soll vom US-Milliardär Ron Lauder einen Anzug, sein Sohn einen Auslandsaufenthalt bekommen haben. Der Hollywood-Filmproduzent Arnon Milchan soll Netanyahu und seine Frau jahrelang mit teuren Zigarren und französischem Champagner versorgt haben. Präsente im Gegenwert mehrerer hunderttausend Scheckel. Seit Tagen aber beteuert Netanyahu, dass an allen Korruptionsvorwürfen nichts dran sei. Und seine Rechtsberater erklären, Geschenke von Freunden anzunehmen sei nicht strafbar.
Info 3 ist das knappe Newsmagazin von Radio SF. Heute am Drücker war Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.